Herzlich willkommen hier vor den Toren des Atomstromes bei unserem heutigen Sonnensommer-Sonntagsspaziergang. Ich möchte heute mal einsteigen mit der Frage, da wir immer von den sogenannten vier Großen sprechen, was jetzt die Energiekonzerne angeht. Wer sind eigentlich die vier Großen, die ich auch nachher in meiner Rede dann meine? Die vier Großen sind natürlich gerade RWE und E.ON, das sind die absolut Größten, die es in der BRD gibt, auch im europäischen Maßstab. Dann gibt es noch Vattenfall. Vattenfall hat sich sozusagen nach der Wende in der DDR, in der ehemaligen DDR eingekauft, dort alles aufgekauft, was Energie ehemals DDR war. Und dann gibt es noch unsere berühmte oder auch berüchtigte Energie Baden-Württemberg. Zu der brauche ich jetzt momentan nichts sagen, die kennt ihr alle. Jetzt im April geschah auch für uns Atomkraftgegner eigentlich etwas Unvorstellbares. RWE und E.ON, also die beiden klassischen Konkurrenten in der BRD, die als Platzhirsche immer um die Nummer 1 gebuhlt haben, haben bekannt gegeben, dass sie durch vollkommen neue Geschäftsaufteilungen untereinander zwei neue Gesellschaften errichten. In der Form, RWE soll der sogenannte produzierende Konzern werden, erhält alle Kraftwerke von Atom bis Kohle von E.ON, erhält von E.ON auch alle erneuerbaren Anlagen. Umgekehrt dann, E.ON wird das sogenannte Dienstleistungskonzern, erhält alle Netze und alle Kunden von RWE, auch aus dem bisher getrennten Gas- und Stromgeschäft. Denn die bestehenden Geschäftsmodelle der beiden Energiekonzerne wackeln. Sie wackeln wegen der fortschreitenden Energiewende. Sie haben ja bereits etwas versucht, RWE und E.ON. Innogy, die RWE-Tochter, wurde im Jahr 2016 gegründet. Die Uniper von E.ON bereits 2014. Aber es hat nicht zu dem wirtschaftlichen Erfolg geführt, das sich beide erhofft hatten. Und jetzt erfolgt der radikalste aller Schritte mit der Zielsetzung, durch die komplette Übernahme von Geschäftsfeldern des bisherigen Konkurrenten den Versuch zu machen, neue monopolartige Strukturen in Bezug auf Erzeugung und aber auch bei den Strom- und Gasdienstleistungsgesellschaften zu schaffen. Dies natürlich auch parallel mit der Zielsetzung, massiv Einfluss auf die weitere Energiepolitik und die Stromerzeugung in Deutschland und Europa zu nehmen und natürlich die bisher erfolgreiche dezentrale Energiewende auszubremsen, um hier auch zukünftig wieder mehr Kontrolle zu bekommen. Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, wo stehen wir eigentlich jetzt beim Atomausstieg und der Energiewende aktuell? Kurzes Blitzlicht, ich denke, das wisst ihr eigentlich auch immer noch alle, leider laufen 7 AKWs bei uns in der BRD. Wir haben ja sogar eine Laufzeitgarantie. Das nächste AKW, das abgeschaltet werden soll im Dezember 2019, ist Philippsburg 2. Dann kommt wiederum noch eine weitere Bundestagswahl, und zwar im Herbst 2021, bevor dann die sogenannten 6 größten Atomkraftwerke vom Netz sollen, in der Form 3 dann im Dezember 2021 und weitere 3, darunter auch Neckarwestheim 2, im Dezember 2022. Unsere Forderung war und ist erst recht seit Fukushima: Atomausstieg sieht anders aus und wir wollen den sofortigen Atomausstieg mit dem Abschalten jetzt. Bravo. Thema Energiewende als Blitzlicht heute. Gerade im Zeitraum von 2010 bis 2017 hat sich diese noch einmal sehr erfolgreich entwickelt. Wir hatten eine starke Zunahme der regenerativen Stromerzeugung. Nur 2 Zahlen dazu. Im Jahr 2010 wurden regenerativ 104.000 Gigawattstunden erzeugt. Im Jahr 2017 bereits mehr wie verdoppelt auf 210.000 Gigawattstunden. Wir haben seit dem letzten Jahr einen regenerativen Stromanteil von 38%. Und das ist ein richtiger Meilenstein im Punkt auf Energiewende. Die Grundpfeiler für diese Energiewende waren gerade auch in diesem Zeitraum nochmal die Zunahme bei Photovoltaik und bei Wind an Land. Sie waren bisher und werden auch zukünftig die entscheidenden Standpfeiler für eine dezentrale regenerative Stromerzeugung sein. Was auch natürlich in dem Zeitraum nochmal stattfand, war der Zubau von neuen Anlagen. Hier vor allen Dingen die Kapazität von Photovoltaik wurde mehr wie verdoppelt. Wind an Land hat auch nochmal mit mehr wie einem Drittel zugelegt. Und was ist aber das Wichtigste bei diesem Thema Energiewende in Bezug auf die vier Konzerne? Dass sie bisher im Prinzip ohne diese stattgefunden hat. Denn von den Windrädern, den Photovoltaikanlagen und auch von den Biogasanlagen gehören den großen 4 Energieversorgungsunternehmen gerade mal 5,4% der Anlagen.
Und das ist der Hauptgrund, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, warum ihre Geschäftsmodelle wackeln. Denn wenn jetzt noch es um das Thema Atom und Kohle geht, dann sieht die Situation, wenn jetzt auch Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, Atomkraftwerke möglichst rasch und sofort vom Netz gehen, dann sieht es so aus, dass die Frage, wie auch diese Konzerne überleben können, und da kann ich heute schon, ich sag's mal, den Prophet spielen, da wird auch diese Aufteilung in die Geschäftsfelder, die eher RWE vornehmen, wenn die weitere Energiewende ohne diese beide stattfindet, wird sie ihnen ebenfalls nichts nützen. Wir haben aber, und da komme ich zu den negativen Punkten, natürlich auch gerade durch den massiven politischen Druck der großen Konzerne die Situation in Bezug auf rasche Energiewende. Kohlekraftwerke müssen nicht abgeschaltet werden, heute werden Windparks abgeschaltet. Dafür gibt es zwar eine Pseudoentlohnung, aber das Gegenteil müsste eigentlich der Fall sein. Nicht Windparks vom Netz, sondern die Kohlekraftwerke. Und dann, hatte ich schon erwähnt, hat E.ON 2014 Uniper gegründet, RWE 16 Energy, beides à la Bad Banks in der Form, dass man rechtlich ausgrenzt den fossilen Bereich der Kraftwerke, um dann sozusagen auch eine saubere Trennung zu haben, was hat Zukunft und was wird irgendwann sterben. Aber sie haben zeitgleich auch 2014 und 2015 massiv bundesweit und auch bei den Länderregierungen Druck gemacht. Und so entstanden sogenannte Grün- und Weißbücher der Regierung. Dies in der Form, dass die dezentrale Energiewende ausgebremst werden soll. Und diese Bundesgesetze mussten auch durch den Bundesrat und haben dort auch die Zustimmung unter anderem von grün regierten Ländern erfahren. Und diese neuen rechtlichen Vorschriften, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, die gelten jetzt seit dem letzten Jahr, seit 2017. Und sie sind ausschließlich gegen Bürgerenergie, gegen die Energiewende von unten gerichtet. Denn sie besagen, dass es jetzt einen Ausschreibungszwang gibt bei allen größeren Wind- und allen größeren Photovoltaikanlagen. Es wurde eine neue Bundesbehörde geschaffen, die diese Ausschreibungen dann vornimmt. Und Zuschläge bekommen diejenigen, die im Prinzip ohne Förderung oder mit der geringsten Förderung dann Anlagen errichten, egal ob sie dann später realisiert werden, der Zuschlag wird rein am Schreibtisch, am grünen Tisch dann entschieden. Hauptakteure wie Bürgerwindparks, wie GBRs, wie Genossenschaften, Solarvereine sollen und sind mit diesem Schritt weitgehend ausgebotet. Wenn ich nochmal das Beispiel Baden-Württemberg nehme, wir haben ja als Flächenland seit vielen Jahren die rote Laterne bei der Windenergie. Jetzt gab es in 2017 drei Ausschreibungen. Keine einzige Anlage Wind wird mit diesen Ausschreibungen in Baden-Württemberg errichtet. Das ist das Ergebnis von allen Ausschreibungen 2017. Auch keine einzige große Photovoltaikanlage 2017 hatten Baden-Württemberg mehr einen Zuschlag erhalten. Das bedeutet, so wie es jetzt aussieht, wird die Energiewende in Baden-Württemberg nicht nur ausgebremst, sondern wir werden jetzt vor allen Dingen, wenn Photovoltaik nicht mehr zugebaut wird, wo wir hinter Bayern bundesweit führender sind, und wenn es in Baden-Württemberg nicht gelingt, mehr Windräder zu errichten, werden wir als Flächenland auf Dauer das rote Energiewende-Laternenland bleiben. Eine Schande in der Richtung auch, trotz zweiter Koalition, wo Grünen hier mit regieren, verteidigen auch Grüne wie Kretschmann und Untersteller immer noch dieses sogenannte an den Markt anpassen mit den Ausschreibungen. Das Ding muss vom Tisch, Zwangsabschreibungen in dieser Form darf es nicht geben. Wir möchten, dass die dezentrale Energiewende mit Akteuren von der Basis weitergeführt werden kann. Nur so kann dieses Projekt erfolgreich zu Ende gehen. Warum sind aber die bisherigen Konzerne auch so in der Defensive? Ich denke, ein Teil liegt auch an der Arroganz der Macht. Wer jahrzehntelang eine Monopolsonderstellung hatte, staatlich gefördert und hofiert wurde, dem steigt so einiges in den Kopf. Und in den letzten Jahren konnten sie ja noch einiges durchsetzen. Auch in der Form, alte Kohlekraftwerke stehen ja schon lange als CO2-Dreckschleuder und Gesundheitsgefährdung auf der Abschaltliste. Ja, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, es wurden alte und kleine Anlagen abgeschaltet. Circa 15 gingen vom Netz. Aber nach langen Verhandlungen, in der Form, dass dann neu geschaffen wurde, wieder mit Untergesetzen, dass sie einen Status von sogenannten Ersatz- und Reservekraftwerken erhalten. Und dafür gibt es über 8 Jahre Milliarden an Ausgleichszahlungen an die Konzerne, die uralte und kleine Kohlekraftwerke stilllegen. Wo stehen hier die nächsten Reservekraftwerke? Walheim. EnBW kassiert auch über die Reserve- und Stilllegungsprämie für Walheim Gelder. Marbach, Dito. Dann der nächste große Deal, der jetzt im Herbst ausverhandelt wurde. Das ist die Frage der Langzeitlagerung von hochradioaktivem Atommüll. Dieser sogenannte Atommüll, da ging es ja um die Kasse von steuerfreien Rückstellungen bei den Konzernen von 35 Milliarden Euro. Heraus kam jetzt, dass sie nur 23 Milliarden in einen neuen staatlichen Fonds einzahlen müssen. Fakt ist, dass jetzt auch seit 2018 und bis nächstes Jahr 2019 abgeschlossen alle Standortlager, Neckarwestheim, Philipsburg und so weiter, und auch die zentralen Zwischenlager, das ist Gorleben, Ahaus, Greifswald, Lubmin, gehört bereits dem Bund, aber dass alle Standortlager in den Besitz des Bundes in einer neuen Gesellschaft übergehen. Und die Konzerne wurden mit diesem Atomdeal von sämtlichen weiteren Zahlungen von der Zukunft befreit. Und dies wurde ausverhandelt, obwohl die Konzerne noch Klagen laufen haben. Einmal Thema Brennelementesteuer, sage ich gleich noch was. Und aber die größte Klage betrifft Vattenfall, die vor einem sogenannten internationalen Schiedsgericht seit mehreren Jahren ein 5 Milliarden Verfahren führen als Ausgleichszahlung für den Atomausstieg nach Fukushima in Deutschland. Und obwohl dann die Politik das wusste, saß in dieser Verhandlungskommission nicht nur die Bundesregierung, sondern saßen auch Grüne wie Trittin, saß der Platzek von der SPD und hat treu und brav mit der CDU, CSU dann diesen Atomdeal verhandelt, dass 23 Milliarden die Loslösung der Verantwortung für die Atomkonzerne für alle Zeiten bedeutet. Dieser Deal, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, hat unserer Ansicht nach die Grünen, die SPD, CDU, CSU zum finanziellen und zum politischen Bettvorleger der Energiekonzerne gemacht. Dann komme ich zu der Frage, blitzlich nochmal zu den einzelnen Konzernen. Vattenfall hatte ich schon erwähnt, die haben ja das ehemalige DDR-Geschäft gekauft. Aber was hat Vattenfall im letzten Jahr noch gemacht? Die haben dieses ganze ehemalige DDR-Geschäft an einen tschechischen Investor bzw. ein tschechisches Energieunternehmen verkauft. Ein bewusster Schritt, weil der Vorstand von Vattenfall sich darüber im Klaren war, dass in absehbarer Zeit auch Braunkohle in Europa und in Deutschland keine Zukunft mehr hat. Jetzt hat der Vattenfall-Chef im Januar sogar gefordert, wir brauchen in Deutschland einen geregelten Kohleausstieg. Natürlich denkt er auch dann noch an Ausgleichszahlungen, denn Vattenfall gehört immer noch mit eines der letzten großen Steinkohlekraftwerke, das ist Moorburg bei Hamburg, gehört ihnen noch und da hoffen die natürlich auch noch auf Geld. Gleichzeitig hat der Vattenfall-Chef in demselben Interview im Januar gefordert, man müsste viel stärker die Offshore, also Wind, Kraftwerke im Meer fördern, denn das ist was, wo sie dann mit Milliardeninvestitionen einsteigen können und sich dumm und dämlich verdienen wollen. Was ist mit unserer EnBW? Seit Mabus ist die EnBW ja ein Staatskonzern, gehört zu 49% dem Land und zu 49% den oberschwäbischen Kommunen. Die Grünen an der Regierung haben genauso wie die CDU die Politik Softie-Softie gegenüber der EnBW weitergeführt. Die EnBW hat AKWs, noch zwei am Netz. Die EnBW hat aber vor allen Dingen viele Steinkohlekraftwerke, mit denen sie Strom erzeugt. Sie haben jetzt zwei bzw. drei Offshore-Windparks gekauft, aber keine besonderen großen, weil sie die Milliarden schlichtweg nicht physisch haben, um das zu machen. Und sie versuchen mit dem Geschäftsmodell, ich nenne es Kooperation, zu überleben. Das bedeutet vorwiegend, in Baden-Württemberg Einfluss zu nehmen, vor allen Dingen auch auf Stadtwerken. Und sie wollen die Erneuerbaren so finanzieren, dass sie Geldgeber suchen, die Geld geben, aber inhaltlich im Geschäftsmodell nichts mitsprechen können. Und es ist vollkommen offen aus unserer Sicht als Atomkraftgegner, wie es ohne Atom und Kohle mit der EnBW überhaupt weitergehen soll. Deshalb gibt es auch schon Schubladenpläne, dass wenn der Versuch als kleiner Dienstleister in Baden-Württemberg zu überleben nicht klappt, dass dann auch daran gedacht ist, diese Land- bzw. oberschwäbischen Kommuneanteile zu verkaufen. Und dann sieht es düster aus, denn dann hat auch die EnBW ganz sicher keine Zukunft mehr. Jetzt zu unseren beiden Hauptplatzhirschen des heutigen Tages, die wir hier schon bereits in Kurzform vorgestellt haben. Im Prinzip soll aus den bisherigen Konkurrenten ja zwei neue Firmen werden. Man muss jetzt beachten, dass Innogy aufgelöst und zerschlagen wird. Innogy soll zum Teil jetzt bei E.ON weiter betrieben werden, aber hat 20.000 Beschäftigte. Es heißt jetzt schon, dass 5.000 bis 8.000 die betriebsbedingte Kündigung kriegen sollen. Und E.ON hat dann die gesamten Netzion-Kunden im kompletten Strom- und Gasgeschäft von RWE in Europa. Das bedeutet, sie erhalten zusätzlich 23 Millionen Kunden von RWE, haben dann insgesamt im Gas- und Stromgeschäft 45 Millionen Kunden in Europa. RWE, hatte ich schon erwähnt, erhält alle fossilen Kraftwerke, aber vor allen Dingen auch alle erneuerbaren Anlagen von E.ON. Das bedeutet, wir haben dann einen produzierenden Mammutkonzern und wir haben einen Dienstleistungskonzern, die versuchen in der Europa-Liga ganz oben mitzuspielen und natürlich auch so einen verstärkten politischen Einfluss zum Thema Energiepolitik und weitere Energiewende in Deutschland zu erhalten. Wenn, was noch nicht endgültig geklärt ist, die Kartellbehörden dem so zustimmen, dann befürchten wir, dass der politische Einfluss wieder größer ist, und zwar so wie in den 80er und 90er Jahren von diesen Giganten. Und da müssen wir auch wieder politische Kämpfe auf dieser Ebene austragen, damit nicht die Energiepolitik sich nur noch nach Konzerninteressen richtet. Denn einige in der Bundesregierung oder einige Politiker haben schon angekündigt, dass sie diese Pläne unterstützen. Sie sprechen dann von Vorteilen für die Kunden, stellen sogar in den Raum, dass dann die Strompreise sinken werden. Das ist jetzt schon klar, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Bei Monopolstrukturen werden die Gas- und die Strompreise steigen und der Kunde, der Verbraucher, wird wieder den Nachteil haben und keinen Vorteil. Ja, deshalb die Frage, was machen wir jetzt als Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner zum Thema Energiewende? Ja, einmal so weiter wie bisher, werde ich kurz skizzieren. Und zweitens natürlich auch, sollten wir auch diese politischen Sachen, die ich heute dargestellt habe, dann auch öffentlich anprangern. Also wir als Aktionsbündnis oder auch andere dann auch über Presseerklärungen, wenn es je so weit kommt, dass die Kartellbehörden und die Politik grünes Licht zu diesem Mammutdeal, zu diesem Austausch geben, müssten wir auch mit Öffentlichkeitsaktionen darauf aufmerksam machen, dass dies zum Nachteil für die Energiewende und zum Nachteil für die Verbraucher ist. Denn unsere Forderung ist nach wie vor, und das Motto von uns lautet, weder Kohle noch Atom, erneuerbar ist unser Strom. Was können wir ganz praktisch machen? Ja, wir können Initiativen unterstützen, politisch habe ich schon gesagt, aber natürlich auch, wer Geld hat, finanziell. In der Form, auch in Baden-Württemberg und bundesweit, können projektierte Windräder noch gebaut werden. Da gibt es auch bei uns noch die Möglichkeit, sich daran finanziell zu beteiligen. Und dann ein ganz wichtiger Part, Repowering ist nach wie vor bundesweit, auch bei uns in Baden-Württemberg, aber überall möglich, ohne diese Zwangsausschreibungen. Es stehen jetzt in den nächsten Jahren, also auch ich bin mit Martin Röger am selben Windpark beteiligt, auch bei uns steht es an, wir haben die Hauptversammlung jetzt im Juni wieder von unserem Windpark und auch genau dort stehen jetzt die Planungen an, macht man Repowering oder nicht. Das heißt, dass man neuere Anlagen, in der Regel sogar weniger als wir im jetzigen Standort stehen, baut, aber die dann eine deutlich größere Leistung haben. Deshalb, Repowering wird ein wichtiger Bestandteil und Baustein in den nächsten 10 bis 15 Jahren einer raschen weiteren Energiewende sein und das ist dann auch nicht unter der Kontrolle der Konzerne. Dann ganz wichtig, weitere Photovoltaikanlagen. Auch das muss unbedingt gepusht werden. Man kann jetzt informieren einerseits über den Eigenbedarf, wer die Möglichkeit hat. Es gibt, wenn auch schon mit schachteljuristischen Konstruktionen, jetzt auch die Möglichkeit, macht zum Beispiel die Naturstrom AG aus Düsseldorf dann auch professionell, dass man auch als Mieter eine Gemeinschaftsanlage aufs Hausdach setzen kann. Die organisieren das und führen das durch. Und ganz wichtig auch, es gibt Solarvereine, es gibt GBRs, es gibt zum Beispiel Bürgerenergie in Heilbronn, die Energeno, die auch heute noch neue Anlagen bauen. Auch wichtig, man kann dort mit relativ wenig Geld einsteigen. Viele Menschen, die sich beteiligen, ermöglichen dann auch hier den Neubau von Anlagen. Und natürlich die Solarthermie. Warmes Wasser aufs Dach, auch das verdrängt fossile Energien, Öl und Gas. Und auch das ist wichtig, dass man, wenn jemand renoviert, zum Beispiel seine Heizungsanlage oder natürlich erst recht bei Neubauten, dass das dann aufs Dach kommt. Das bedeutet, wir müssen im Prinzip da weitermachen, wo in den 90er Jahren unsere Pioniere angefangen haben, wo in den letzten 15 Jahren, kann ich sagen, die dezentrale Revolution von unten gelang mit der regenerativen Energiewende. Und genau diesen Hebel müssen wir fortführen und auch fordern jetzt das Abschalten von Kohlekraftwerken. Fossiler Strom muss aus den Netzen und nicht die Windparks und Atomausstieg sofort. Man braucht kein einziges der 7 AKWs mehr. Die dezentrale Energiewende muss jetzt gepusht werden und nicht ausgebremst.